Bevor wir diese Stelle lesen, möchte ich einfach die Frage stellen, wohin wirst du gelenkt? Wohin werden wir gelenkt? Jeder von uns wird gelenkt. Jeder von uns fährt irgendwo hin. Wohin fährst du? Wenn es um ein Auto geht, ganz leicht. Normalerweise. Aber ist dir auch passiert in einem Auto, dass du dich bewegst, in eine Richtung fährst, aber dann kommst du irgendwann mal später drauf, das ist die falsche Richtung? Oder, oh, auf einmal weiß ich nicht wirklich, wo ich hinfahren soll. Ich bewege mich und manchmal sogar richtig schnell. Aber dann kommt man drauf, das ist nicht gut. Mir ist das passiert ungefähr vor 10 Jahren. Wir waren in Amerika und wir haben diese Freiheitsstatue besucht. Und ich wollte nach Norden fahren an der Ostküste. Und so, ich habe damals ein GPS-Navi mitgehabt. Und dann habe ich einfach die Adresse eingetippt und habe angefangen zu fahren. Ich habe mich bewegt. Wunderbar. Bis ich drauf gekommen bin, mein Navi hat die kürzeste Route berechnet und das war direkt durch New York City, Zentrum des Staates. Also wir sind so direkt durch, mitten durch New York City. Da haben wir Fifth Avenue gesehen, da haben wir Broadway Avenue gesehen. Der arme Lucas, der war mit, der war circa 10 Jahre alt oder ich weiß nicht genau, 10, 12. Der hat dann angefangen, gelbe Taxis zu zählen. Bei 300 hat er aufgehört. Und das Problem war, ja, wir haben uns bewegt, aber dann hat mein Navi gesagt, rechts abbiegen. Und da war ich gerade dort, wo ich abbiegen sollte. Und da waren 2 Autos vor mir. Und in New York City kannst du nicht einfach so schnell deine Richtung ändern. Lucas? 326 gelbe Taxis. Er weiß das immer noch. Da hat er gesagt, das reicht schon. Wir haben uns bewegt, aber eigentlich war das keine vernünftige Richtung. Also ich hätte damals zuerst mal prüfen sollen, wo sagt der Navi, dass ich hinfahren soll. Und sicherlich war das vielleicht einige Kilometer kürzer, aber schneller war es schon gar nicht. Ganz sicher nicht. Und interessantes Erlebnis, aber nicht eigentlich, was ich vorhatte, als ich das eingetippt habe. Nur, dass wir uns bewegen, hilft nicht. Vielleicht kennst du das auch, wir sind erfahrene U-Bahn-Fahrer, aber wenn man Gäste hat aus dem Ausland oder aus anderen Teilen Österreichs, die sich vielleicht mit U-Bahn-Fahren nicht so gut auskennen, was muss man immer berücksichtigen, wenn man in einem U-Bahn einsteigt? Welche Richtung fährt man? Was ist diese Endstation? James und ich waren letztes Jahr in München. Und natürlich habe ich das auch gewusst. Ich muss wissen, welche Fahrtrichtung wir nehmen. Und das erste Mal, dass wir in der U-Bahn eingestiegen sind, war das für mich echt schwer. Das war eine Baustelle, da wo die Haltestelle war, wo wir waren. Ich konnte schwer erkennen, fahren wir jetzt die richtige Richtung. Endlich, kurz bevor wir eigentlich in der falsche Richtung eingestiegen wären, habe ich das verstanden. Aha, nein, die fährt die falsche Richtung. Sind wir nicht eingestiegen, fanden die andere Richtung und sind dort richtig eingestiegen. Wenn man in einem U-Bahn einsteigt und dieser U-Bahn fährt die falsche Richtung, kommt man nicht richtig an. Aber man bewegt sich wunderbar in eine Richtung, oder? Aber hilft nicht viel. Eigentlich macht es die Situation schwieriger. Unsere Stelle sagt uns etwas, das sehr wichtig ist. Weil nicht nur im normalen Leben, wo wir irgendwo ankommen wollen, in dieser Welt, ob wir ein Auto fahren oder im U-Bahn einsteigen, wenn es um unser geistiges Leben geht, gibt es auch eine Richtung für uns. Und der Herr will, dass wir uns nicht einfach bewegen. Das ist eigentlich, was die Welt sagt. Was Menschen sagen, die Gott durch Jesus gar nicht kennen. Sie sagen zum Beispiel, Hauptsache, du glaubst irgendetwas. Beweg dich einfach. Das reicht schon. Glaub irgendetwas. Und das ist schon genug. Nein, das ist nicht genug. Wenn wir irgendwas glauben und dieser Glaube ist falsch, dann ist unser Glaube umsonst. Dann bringt unser Glaube gar nicht. Und sogar Paulus gibt zu, dass wenn sogar der Glaube an Jesus falsch ist, bringt es gar nichts. 1. Korinther 15 sagt uns, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube nichtig. Es bringt nichts. Und dann direkt danach sagt er, aber er ist auferstanden. Und er lebt. Und das macht alles anders. Das verändert alles. Es gibt nur Jesus, der gestorben ist und der 3 Tage danach auferstanden ist, ganz genau wie er es vorher auch vorhergesagt hat. Paulus, der spricht die Geschwister in Thessaloniki an und er sagt, hey, ich habe einen Wunsch für euch. Lesen wir ab Vers 1 in Kapitel 3 und wir lesen bis Vers 5. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und übrigens, genau das ist, was wir brauchen. Dass das Wort Gottes in uns ungehindert wirkt. Dass unsere Vernunftschlüsse, wie wir heute gehört haben, die falsch sind, abgelegt werden können, damit wir die Wahrheit Gottes, die er uns offenbart hat, mit offenen Herzen annehmen. Dafür bittet Paulus um Gebet, dass das Wort so wirkt. Und dieses Anliegen haben wir bis heute noch. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Das ist auch, wofür wir heute gebetet haben, für die Christen, die verfolgt werden. Ob es in Iran oder Afghanistan oder wo auch immer in dieser Welt. Es gibt böse Menschen, die gläubige Menschen verfolgen. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Paulus sagt, wir kennen euch, wir sind zuversichtlich, dass ihr auch treu und hingegeben dem Herrn folgen werdet, genau wie wir euch das erklärt haben. Und jetzt kommen wir zu Vers 5. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Der Herr lenke eure Herzen wohin? Irgendwohin. 2 Ziele. Wohin der Herr unsere Herzen lenken soll. Warum sagt Paulus das unter Inspiration? Oder kann man dann so sagen, dass Gott uns durch Paulus sagt, was sein Wunsch ist für die Gemeinde, für Christen? Ja, deswegen, weil unsere Herausforderung ist, wir steigen viel zu oft in die falsche geistliche Fahrtrichtung ein. Wir steigen in die falsche Richtung ein. Wir lassen uns vom Herrn ablenken, Wir lassen uns vom Herrn ablenken, statt zu ihm hinzugehen. Gott will, dass wir immer zu ihm hingehen, dass wir in allem Jesus erkennen. Und deswegen auf euer Zettel heute, wohin wirst du gelenkt? Alles soll uns zu Jesus hinführen. Alles. Ob Segen oder Herausforderung ist, alles darf uns zu Jesus hinführen. Da finden wir unsere Stärke und Stabilität. Paulus sagt hier, dass er einen Wunsch hat. Und vielleicht sagst du, woher weißt du, dass es ein Wunsch ist? Manche Übersetzungen haben in Vers 5 das Wort möge hineingegeben. Und das ist ein Versuch, diese Verbform auf Griechisch, die es im Originaltext gibt, besser durchblicken zu lassen. Es ist ein Verbform, das einen Wunsch äußert, ein etwas, das Paulus möchte. Es ist wie ein Gebet. Sein Wunsch für die Geschwister dort ist, dass der Herr sie lenkt. Und was lenkt? Ihr Herzen lenkt. Und da sehen wir noch einmal, wie das Wort Gottes auf unser innerster Ich fokussiert ist. Weil wenn unser Herz richtig gelenkt ist, dann wird natürlich auch, was aus unser Herz heraus entsteht, gut sein. Das hat auch unser Herr Jesus gelehrt. Markus 7, 20 bis 23, als damals es um Waschungen gegangen ist und Leute gesagt haben, ihr sollt eure Hände richtig waschen, damit ihr rein sind. Der Herr Jesus sagte, das Äußerliche macht uns nicht rein. Das Herz muss rein sein. Markus 7, Vers 20 sagt, er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, was bedeutet einfach alle Art von sexuellen Sünden. Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, also keine Selbstbeherrschung, Völlerei und all dergleichen. Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Unvernunft, was für eine Liste. Woher kommen alle diese Dinge? All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Der erste Schritt, um Jesus Christus als Retter anzunehmen, ist dieser Schritt der Sündenerkenntnis. Zu erkennen, dass ich verloren bin wegen mein Herz, nicht wegen meinen Taten. Es ist nicht, dass ich gesündigt habe. Jeder von uns sagt, ja, das muss ich zugeben, ich habe gesündigt. Es geht vielmehr darum, ich bin ein Sünder. Ich bin sündig. Mein Herz ist verdorben vor Gott. Das ist der erste Schritt, um zu erkennen, deswegen brauche ich einen Retter. Deswegen kann ich nicht durch irgendwelche äußerliche Übungen oder gute Taten Gott in irgendeiner Art und Weise beeindrucken, weil mein Herz unrein ist. Mein Herz sündig ist vor ihm. Und aus diesem Herzen heraus kommen böse Gedanken, die an sich auch eben richtig sündig sind vor Gott. Es ist nicht nur meine Taten, es sind auch meine Gedanken. Und genau Jesus hat das auch gesagt. Du bist schon ein Mörder, wenn du irgendeinen Menschen in deinem Herzen hasst. Warum? Weil Mord entsteht aus Hass. Wenn du ihn hasst, aber noch nicht Mord begangen bist, in deinem Herzen bist du aber so wie ein Mörder. Ehebruch. Ehebruch ist nicht bloß, dass man diesen Tat begeht. Es ist auch, wenn du eine Frau anschaust und dich diese Frau lüstest nach dieser Frau. Weil das schon in deinem Herzen dann ist. Oder Mann, je nachdem. Unser Herz ist das Problem und das Herz ist auch das, was der Herr Jesus verändert und ein neues Herz schenkt durch die neue Geburt. Zuerst erkennt man, ich bin verloren und fängt an, wie Pilger im Buch Pilgerreise zu suchen, wie kann ich diesen großen Last meiner Sünde loswerden? Und man sucht herum und man sucht und man sucht und man flieht vor Gottes Zorn gegen meine Sünden, weil man erkennt, ich bin verloren, ich brauche Errettung. Und dann sieht man das Kreuz Jesu, dass Jesus am Kreuz alles bezahlt hat für mich und dass er alles vollbracht hat. Und das ist, wie der Herr unser Herz führt. Durch seinen Geist zeigt er uns erstens, dass wir verloren sind und dann, dass er unsere Errettung ist. Und dass er unsere Last schon abgenommen hat am Kreuz, wenn wir einfach dieses Geschenk im Glauben annehmen. Das ist die frohe Botschaft. Das ist nicht, arbeite dich zu Gott hin irgendwie, sondern lass Gott dein Herz verändern durch Glauben und jetzt folge ihm nach. Lass zu, dass Gott durch sein Wort, dass Jesus durch sein Wort dein Herz lenkt, dein Herz leitet, indem er dein Herz durch sein Wort verändert. Was ist in deinem Herzen heute los? Steuert der Herr unser Herz? Wenn wir das Jahr 2019 betrachten, hatten wir als Leitvers eine wunderschöne, wunderbare Aussage. Lesen wir das alle gemeinsam noch einmal zusammen. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das ist unser Gott, unser Fels, Stabilität. Dieser Fels ist Liebe. Das haben wir letzte Woche versucht, aus 1. Johannes 4 darzustellen. Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist das, was wir auch erkennen dürfen. Und das führt uns dazu, dass wir dann auch wie Christus ausharren. Wir wollen heute nur zwei einfache Punkte betrachten. Aber wenn wir diese Punkte in unserem Leben wirklich erleben, wie Paulus dafür wünscht, dann dürfen wir auch mit dem Herrn ein Jahr erleben, das stabil und stark und wirklich für alles bereit ist. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Wir stehen auf diesem Fundament. Gott ist Gott. Aber wohin führt unser Herz? Wohin bewegt sich unser Leben? Worauf sind wir fokussiert, können wir vielleicht sagen. Vor zwei Wochen haben wir aus Philipper 3 die Stelle angeschaut und miteinander betrachtet. Eines tue ich. Ich vergesse, was hinter mir ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und ich jage auf das Ziel zu, nach dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Jesu. Wohin will der Herr uns führen? Wohin jagen wir? Wonach jagen wir, sollte ich sagen? Es ist eben, dass der Herr in unsere Herzen seine Liebe wirklich entfalten lässt, dass wir es zutiefst erkennen, was dann dazu führt, dass wir auch erkennen, was für ein Ausharren und wunderbare Gnade Jesus uns gezeigt hat und dadurch wir auch so sind. Erstens auf euer Zettel, die Liebe Gottes in aller Fülle erkennen und erleben. Das ist ganz klar aus dieser Stelle, es ist nicht leicht, schwierig. Der Herr, das ist eben das Wort für Herr, der Herr Jesus sozusagen, lenke eure Herzen und euer Inneren. Das Wort lenken ist wirklich einfach das Wort zu lenken, etwas zu einem bestimmten Ziel hinzubringen, wie ein Auto steuern. Der Herr Jesus will unsere Herzen lenken. Durch die Führung des Heiligen Geistes will er, dass wir irgendwo besonders ankommen. Und das ist als erstes die Liebe Gottes in aller Fülle zu erkennen und erleben. Wir haben letzte Woche das schon angeschaut, indem wir 1. Johannes 4, 9 bis 10 auch betrachtet haben. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und das ist natürlich ewiges Leben, aber auch Leben hier auf Erden in der Fülle. Nicht in der materiellen, weltlichen, fleischlichen Fülle, in der geistlichen Fülle. In dieser Fülle, die in der Lage ist, in jeder Situation, wie Paulus gesagt hat, ich habe gelernt, ob ich viel habe oder wenig, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Wow. Stell dir vor, jemanden, der in jeder Situation umstandsunabhängig, ist das richtig? Zufrieden zu sein. Innerlich ruhig und zufrieden zu sein. Das ist, was der Herr, ein Leben, das der Herr uns schenken kann, wenn der Geist Gottes in uns wirkt und unsere Herzen zu dieser Liebe Gottes hinzuführt, uns aus Heiliges Christi. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gottes Wesen ist Liebe. Es ist nicht, dass Gott liebt. Es ist er. Gott ist Liebe. Alles, was er tut, entsteht aus seiner Liebe. Alles, was er tut, ist von seinem Charakter verbunden. Er ist heilig. Es ist nicht, dass er heilige Dinge tut. Er ist heilig, abgesondert von alles, was böse ist. Er ist Liebe. Er kann nicht lieblos handeln. Selbst sein Zorn entsteht aus Liebe und reine Liebe. Und wenn du das nicht verstehst, kann ich nur euch dazu ermutigen, setzt euch damit auseinander. Suche danach, das zu verstehen. Wie kann ein liebender Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit auch zornig sein gegen Sünde? Und ihr werdet herausfinden, der Grund dafür ist, dass er wirklich Liebe ist. Liebe verlangt Zorn gegen gewisse böse Dinge. Ich glaube, ich habe das wahrscheinlich zu oft gesagt, aber ich sage es noch einmal. Man kann jemanden nicht lieben und gleichzeitig tatenlos und ganz zufrieden zuschauen, wenn dieser, den man liebt, verprügelt, missbraucht und schlecht behandelt wird. Das kann man nicht. Da muss ein Missfallen in uns entstehen. Und Zorn ist nichts mehr als Gottes Missfallen, starker Missfallen an das, was böse ist. Das dazu führt, dass er was unternimmt. Und das Erste, was er getan hat, was er unternommen hat, haben wir gerade gelesen. Er hat den Ausweg geschafft, Jesus. Er hat uns die Errettung gegeben, Jesus Christus. Aber das Zweite ist, wer den Ausweg, wer die Errettung ablehnt und in dieser Sünde verharrt, der muss richten. Der muss richten. Warum? Weil er eben Liebe und Heiligkeit ist. Ich glaube, das ist etwas, das wir wirklich, worüber wir nachdenken müssen. Diese Liebe in Christus ist unglaublich groß. Unglaublich groß. Wer von uns hat wirklich die Tiefe und Breite dieser Liebe verstanden? Genau dafür betet auch Paulus in Epheser 3. Epheser 3 steht Vers 16 bis 19. Bitte schreibt das auf euer Zettel, wenn ihr Notizen macht. Epheser Kapitel 3, 16 bis 19. Und betet auch dieses Gebet. Bete mit Paulus. Bitte Gott darum. Er betet, dass er auch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Das heißt, dass der Herr, dass Gott ihm durch das Reichtum seiner Herrlichkeit uns gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Gestärkt zu sein drinnen. Also ich bin kein Bodybuilder. Aber vor Gott, selbst wenn ich ein Bodybuilder wäre, das würde ihn nicht beeindrucken. Weil es trotzdem Dinge gibt auf dieser Welt, die zu schwer sind für mich, die ich nicht heben könnte. Kein Mensch ist wirklich im Körper so stark. Aber was Gott tun will, ist, er will uns so innerlich stark machen, dass wir alle geistigen Herausforderungen mit seiner Kraft heben können. Dass nichts uns zerstören kann. Dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne. Da sehen wir wieder unser Herz. Wer soll in unser Herz wohnen? Der Christus, das ist Jesus. Er darf und soll in uns sein. Der Glaube ermöglicht das. Durch den Glauben in eure Herzen wohne. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das kann man in einem Sonntagpredigt nicht erreichen. Das kann man nur erreichen, indem man eine Sehnsucht danach im Herzen hat. Und gerade das ist, wofür Paulus hier in 1. Thessalonicher 3 betet. Dass der Herr unsere Herzen dorthin lenkt, zu der Liebe Gottes. Und wenn wir das betrachten, was heißt das? Das heißt zu begreifen, wie gewaltig groß diese Liebe ist. Römer 8, Vers 38 sagt es so wunderbar. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf. Also da hat er ziemlich alles da eingeschrieben, oder? Was fehlt da? Es gibt gar nichts auf dieser Erde, das irgendwas tun kann. Was sagt er, ist nicht in der Lage, etwas zu tun? Alles. Nichts kann das tun, was er jetzt gerade sagen wird. Keine dieser Dinge wird uns, kann uns zu scheiden vermögen. Oder ich lese einfach so. Anderes Geschöpf, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes. Wie? Das in Christus Jesus ist unserem Herrn. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Gar nichts. Paulus sagt, möge der Herr unsere Herzen zu dieser Liebe hinführen. Das ist, wer Gott ist. Liebe hat eine unglaublich starke Wirkung. Die Geschwister da in Thessaloniki, die haben auch Schwierigkeiten gehabt. Es gab Irrlehrer in der Gemeinde, die behauptet haben, dass der Entrückung, dass das Endzeit schon heute, Endzeiten schon da sind, dass die Geschwister nicht treu waren und was auch immer. Es gab auch Brüder in der Gemeinde, wenn man später liest, die nicht arbeiten wollten und meinten, dass die Gemeinde sie unterstützen sollen, weil die Gemeinde ist Liebe und so, jetzt gib mir, was ich brauche und ich will nicht arbeiten. Also Dinge, die einfach nicht Christusähnlich sind. Die Gemeinde hatte auch ihre Herausforderungen. Und es war in dieser Situation, dass Paulus sagt als erstes, möge Christus eure Herzen dorthin führen, dass ihr die Liebe Gottes erkennt, die wahre Liebe. Die Liebe, die nicht einfach sagt, du musst jetzt nichts machen, wir unterstützen deine Faulheit. Das ist keine Liebe. Liebe ist mächtig. Ich habe ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, das Beispiel von die Zwillingsbrüder, die schwimmen waren bei einem Hotel. Das hat ein Jugendpastor mir dieses Beispiel in einer Andacht mal gezeigt oder gegeben. Unsere Gruppe, nicht nur mir persönlich natürlich. Es waren diese zwei Zwillingsbrüder, haben einfach im Wasser gespielt und der Vater stand oben auf einem Balkon und schaute auf seine zwei Söhne herunter und sagte, hey Jungs, ich möchte schauen, ob ihr die Länge des Pools schwimmen könnt. Der Bruder, der jetzt eigentlich das Beispiel gegeben hat, der hieß Todd, also Todd Thompson war sein Name, ist aus Iowa waren wir damals. Und er erzählte, dass er hat dann gesagt, kein Problem, Papa, mach ich. Er konnte gut schwimmen. Aber sein Zwillingsbruder hat gesagt, Papa, ich habe Angst. Du weißt, ich kann nicht gut schwimmen. Papa sagt, ach, das schaffst du. Das ist gar nicht so weit. Ich bin überzeugt, du schaffst das. Mach das einfach. Sollte was passieren, ich helfe dir. Aber der stand da auf diesem Balkon und hat einen Anzug angehabt mit Krawatte. Das war ein Sonntag. Die waren gläubig, Christen. Damals war es üblich. So, gut, so Anzug ist nicht gerade billig. Schuhe an hat er auch. Aber die zwei Brüder haben angefangen einfach zu schwimmen. Wieso? Weil sie ihrem Vater vertraut haben. Warum haben sie ihrem Vater Vertrauen geschenkt? Leider heutzutage gibt es so viele Kinder, die sich schwer tun, den himmlischen Vater zu vertrauen, weil sie niemals ihren irdischen Vater vertrauen konnten. Aber der himmlische Vater ist anders als unser himmlischer Vater. In diesem Fall der irdische Vater war vertrauenswürdig, hat seine Söhne seine Liebe wirklich gezeigt. Und die haben beide angefangen zu schwimmen. Der schwimmen konnte, kein Problem. Der nicht schwimmen konnte, im tiefen Wasser hatte er richtig Probleme gekriegt. Da hat er Angst gekriegt, konnte nicht weiter. Und wie Tat dann die Geschichte erzählt, was hat der Papa getan? Oh nein, ich habe einen Sakko an, ich habe einen Anzug an. Darüber habe ich nicht gedacht. Und jetzt ertrinkt mein Sohn, das ist echt schade. Oh, okay, das war's dann. Jetzt habe ich nur noch einen. Aber zumindest einen habe ich noch. Was tut ein Vater, der seinen Sohn liebt, der was versprochen hat? Der erfüllt das. Und ich fand es so genial, wie er das erzählt hat. Der hat das natürlich beobachtet. Der andere Zwillingsbruder, und der sagte, mein Papa ist die Stiegen runtergelaufen, wird voll angezogen, ist im Pool reingesprungen und hat seinen Sohn rausgeholt. Warum? Weil er seinen Sohn liebt und vertrauenswürdig ist. Weißt du, manchmal sagt Gott auch in unserem Leben, schwimm die ganze Länge. Und wir sagen, oh, Herr, das ist richtig tief. Weißt du, wie tief das ist? Du kannst das mit meiner Kraft schaffen. Verlass dich auf mich. Und wenn wir zweifeln an seiner Liebe und seiner Stärke und seiner Fähigkeit, uns wirklich zu helfen, dann sind wir die Armen, nicht Gott. Wenn wir erkennen, wie groß und mächtig er ist, dann können wir auch stabil das, was auf uns zukommt, ob es leicht oder schwer ist, können wir das mit seiner Kraft begegnen und stark sein. Und das führt dazu, dass wir einen zweiten Punkt auch erkennen. Das, was Gott von uns durch seine Liebe schenkt, was er uns schenkt durch seine Liebe, ermöglicht uns, genau wie bei dem Herrn Jesus, standhaft Ausdauer in unserem Leben zu pflegen. Der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Das, was der Herr von uns erwartet, hat er auch von seinem Sohn erwartet. Und zwar, dass wir einfach seine Liebe erkennen und ihm treu folgen, was standhaftes Ausharren verlangt. Es gibt Leute, die heute behaupten, dass wer an Jesus glaubt, wer ein Christ ist, dann und wenn Gott Liebe ist, dann wird er alle Herausforderungen beseitigen. Dann wird er unser Weg einfach ganz gerade und glatt machen. Das stimmt nicht. Schau einfach das Leben von Jesus an. Schau einfach das Leben von Paulus an. Was wir brauchen auf dieser Welt ist, stark im Herrn zu sein, damit wir mit Ausdauer, mit unserem Blick auf Jesus, auf die Liebe Gottes, Tag ein und Tag aus, das Lauf bis zum Ende laufen. Jesus sagte, wer mir nachkommen will, wer mein Jünger sein soll und will, der soll ein Kreuz auf sich nehmen, täglich und mir nachfolgen. Die Welt sagt, alles dreht sich um dein Komfort, dass alles leicht geht, dass es herausforderungslos dein Leben ist. Stimmt nicht. Das bringt auch keinen Frieden, weil es gibt keinen Menschen dieser Welt, der keine Herausforderungen hat. Auch wenn er kerngesund und stinkreich ist. Die haben ihre eigenen Herausforderungen. Die Frage ist, wozu das Ganze? Wie gesagt, es ist nicht genug, dass wir uns einfach bewegen. Wohin bewegen wir? Warum? Wozu soll das gut sein? Nur in Jesus Christus gibt es einen Grund, überhaupt uns zu bewegen. Jeder von uns wird sterben. Es gibt eine Statistik, die wirklich 100% immer eintrifft. Und zwar, jeder Mensch stirbt. Kennst du irgendjemanden aus den letzten 500 Jahren, der nicht Jesus war? Oder natürlich in 500 Jahren war nicht Jesus da, aber irgendjemand in den letzten 500 Jahren, der gelebt hat, der nicht heute tot ist? 500 Jahre her? Ich kenne niemanden, der 500 Jahre alt ist. Was kommt danach? Jesus hat uns bewiesen, danach kommt die Ewigkeit, er hat den Tod überwunden, folge ihm nach. Standhaft ausharren in diesem Leben, bis wir dann in der Ewigkeit eingehen. Und das ist ein Vorrecht im Herrn. Dieses Ausharren kommt öfters im Neuen Testament vor. Und wir wollen als erstes darüber nachdenken, was bedeutet das im Leben vom Herrn Jesus? Wie hat er dieses Ausharren gelebt? Ausharren heißt Fähigkeit, unter belastende und schwierige Umständen standzuhalten. Das ist die Fähigkeit, unter belastende und schwierige Umständen standzuhalten. Nicht aufzugeben, nicht aufzuhören. Weiterzumachen. Ausharren. Hebräer 12, Vers 3 sagt uns wunderbar, achtet doch auf ihn, auf Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Achtet auf ihn, auf Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Vers 1 sagt, lauft den Lauf mit Ausdauer. Genau das gleiche Wort. Nicht aufgeben. So, ich habe hier ein paar Verse und ich werde jetzt nicht alle Verse lesen, aber überlegen wir, was hat Jesus ausgehalten, als er auf Erden war? Der Sohn Gottes, der Schöpfer dieser Welt, der allmächtige Gott, der Mensch geworden ist, mit uns sich identifiziert hat, unter uns gelebt hat und dann schlussendlich für uns gestorben und auferstanden ist. Es gibt viel mehr, als was ich hier habe. Aber ich habe hier schon viel. Okay? So, als erstes, Matthäus 12, 24. Die haben ihn beschuldigt. Du treibst die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub. So, du treibst Dämonen aus, aber wie? Durch die Kraft und Macht Satans. Oh, das wird den Sohn Gottes beschuldigt. Okay. Johannes 10, Vers 20. Er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Und vor allen anderen, du bist verrückt. Du bist ein Verrückter, bist dämonbesessen. Jesus? Nein. Und der muss das zuhören. Der muss damit leben. Der muss das aushalten, mit Ausharren, standhaften Ausharren. Dann sagen sie, er ist ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund von Zöllner und Sünder. Oh, nein, das ist er nicht. Das musste er sich anhören. Nicht nur ein- oder zweimal. Dann die Pharisäer haben miteinander sich beraten, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Und zwar Matthäus 22, Vers 15. Und in Lukas 11, 54 steht da, wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen könnten. Ich meine, stell dir vor, da gibt es eine große Gruppe von angesehenen Menschen in deinem Land, die ständig jedes Wort, das du sagst, ganz genau analysieren und suchen, wie sie dich irgendwie dadurch schaden können. Jedes einzelne Wort. Wer von uns würde das aushalten? Dann sage ich nichts mehr. Ich werde sicher irgendwann mal einen Fehler machen. Und der Herr Jesus, was tat er? Er hat einfach die Wahrheit mit Liebe und Geduld weiter verkündigt. Dann Lukas 4, Vers 28. Alle in der Synagoge waren voll Zorn, als sie dies hörten. Sie sind zornig gegen den Herrn Jesus. Lukas 4, Vers 29. Sie stießen Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er ging dann durch ihre Mitte durch und fliehte, oder ist geflohen. Aber stell dir vor, du hast dann etwas gesagt und deine Mitarbeiter sagen, okay, das war's schon. Wo ist die höchste Brücke jetzt in Wien? Wir gehen ihn hin und werden ihn hinüberschubsen. Da muss man was schon aushalten. Johannes 10, 31. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jetzt wollen sie nicht irgendwie irgendwo hinüberstoßen, sondern ihn steinigen. Markus 9, Vers 19. Jesus spricht zu seinen Jüngern, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Selbst seine Jünger waren für ihn eine Belastung, wo sie so kleingläubig waren und nicht treu ihm nachfolgten. Vor dem Passahfest, Johannes 3, Vers 1, da wusste Jesus, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Und schau, was hier steht. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Ausharren. Hörte nicht auf. Er war gehorsam, laut Philipper 2, sogar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Standhaftes Ausharren. Als kurz bevor er gekreuzigt wurde, da schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht. Er wurde geschlagen. Er wurde ausgepeitscht. Zum Schluss wurde er grausam ermordet. Warum? Damit er unsere Schuld bezahlen konnte. Damit er unsere Strafe bezahlen konnte. Etwas, das vor hunderte Jahre vorher durch Propheten Jesaja schon vorhergesagt wurde. Erfüllt der Sohn Gottes, Jesus Christus. Er hat standhaftes Ausharren. Wenn wir sein standhaftes Ausharren betrachten und dann das mit unseren Schwierigkeiten vergleichen, entsteht eigentlich kein Gleichgewicht. Da entsteht eigentlich ein großes Diskrepanz, wo wir sagen, okay, Herr, du hast so viel für mich getan. Hilf mir auch in meiner kleinen Situation. Egal wie schwierig das ist, und für mich ist es schwer. Hilf mir, dein Ausharren dieser Welt zu zeigen. Diese Menschen, die ich kenne, zu zeigen. weil du deine Liebe, du hast mir deine Liebe so klar und deutlich in Christus gezeigt und gegeben. Ein Christ, der kein Ausharren hat, ist auch kein Zeugnis. Wenn wir jedes Mal aufgeben, dass, wenn irgendetwas schwer wird, und gleich nachgeben und nicht felsenfest warten und dem Herrn treu bleiben, dann werden wir nicht treu sein. So denken wir jetzt als Zweites über das standhafte Ausharren nach, wozu wir berufen sind. Das Wort kommt ständig im Neuen Testament sehr oft vor, ständig vor. In Römerbrief am meisten, 6-mal wird es im Römerbrief jetzt erwähnt und 7-mal in Offenbarung, interessanterweise, dass wir ausharren sollen. Ich lese jetzt aus Römer 5. Bitte, wenn ihr eine Bibel habt, Römer 5 aufschlagen. Wir sind jetzt gleich zu Ende mit der Predigt, aber wir wollen diese wichtigen Sachen betrachten. Wir betrachten, wie Jesus dieses Ausharren hatte, und das motiviert uns, und dann, wozu führt uns das? Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist eben wieder diese Liebe Gottes. Halleluja, da muss man Zeit verbringen damit. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. So, wir freuen uns auf diese wunderbare Herrlichkeit, die bevor uns steht. Die Erlösung, im Himmel zu sein sozusagen, in der Ewigkeit zu sein. Aber, was ist jetzt mit heute? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Okay, die Herausforderung, die wir begegnen, hat eine Wirkung auf uns, wenn wir das mit dem Herrn Jesus angehen. Was ist das? Es bewirkt standhaftes Ausharren. Und was tut das? Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Paulus sagt, das christliche Leben ist voll von Bedrängnissen. Das kann man laut sagen, wenn man sein Leben betrachtet. Aber er sagte, das ist alles kein Problem, weil die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen ist und wir wissen, wohin das führt. Wir wissen, wohin wir fahren. Wir wissen, welche Richtung der Zug fährt. Wir sind in Christus stabil. Dieses Leben ist nicht unsere Endstation. Das ist das Traurigste. So viele Menschen haben dieses Leben als Endstation in ihrem Herzen. Uff. Wow. Und was ist das eigentlich? Mag sein, dass manche dann in diesem Leben wunderbar leben, aber so viele dann in diesem Leben geht alles auf einmal bergab. Und dann ist Endstation abgebrannt, explodiert, weg, zerstört. Was hat man dann noch nachher? Gar nichts. Und das Wunderschöne, ich habe keine Ahnung, wer das als erstes gesagt hat, aber dieser Spruch, den ihr so oft, sicher oft gehört haben: Für jemanden, der Jesus kennt, ist dieses Leben das einzige Hölle, die man erleben wird. Das Schlimmste, was wir jemals erleben wird, ist das, was wir heute in dieser Welt erleben. Und mit Jesus ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Aber für Menschen, die Jesus nicht kennen, ist dieses Leben das Beste, was sie jemals erleben werden. Weil was danach kommt, ist das Gericht. Und deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist für alle gekommen. Und er ruft alle dazu auf: Kommt zu mir, alle, die mühselig und beladen sind, und ich werde euch Ruhe für eure Seelen geben. Das ist eine wunderbare Sache. Römer 1, also Jakobus 1 sagt das genau das Gleiche. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Amen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, diese zwei Stellen zu Hause auch nachschlagen. Offenbarung 1, Vers 9 und Offenbarung 13, Vers 10. In beide Stellen redet es davon, dass die Geschwister standhaften Ausharren in ihrem Leben hatte, dass sie nicht aufgegeben haben bis zum Schluss. Liebe Geschwister, unser Fazit heute: Die Liebe Gottes ist eine stabilisierende Wahrheit. Beschäftige dich mit der Liebe und möge der Herr eure Herzen zu seiner Liebe hinführen. Diese Liebe stabilisiert uns und bewirkt in uns, ermöglicht uns, dass wir standhaft ausharren. Als Nachfolger Jesu fokussiere dich absichtlich auf die Liebe Gottes und gib nicht auf, in dieser verkehrten Welt zu leuchten und zu dienen, egal was auf dich zukommt. Möge Gottes Gnade uns dorthin führen. 2020 birgt sicher einige Überraschungen für uns. 2019 hatte einige Überraschungen. Was wird auf uns kommen im 2020? Keiner von uns weiß. Aber es gibt einen, der das weiß, der uns liebt, der uns seine Anwesenheit versprochen hat, der uns seine Treue versprochen hat, der uns beisteht, Tag ein, Tag aus. Fokussieren wir uns auf ihn und bereiten wir uns vor, so wie der Herr Jesus, treu zu sein bis zum Schluss und im Vertrauen einfach den Herrn Jesus nachzugehen, unser Kreuz zu tragen und ihn nachzufolgen.